Was ist eigentlich normal? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Was ist normal und was ist unnormal? Kann es eine neue Normalität geben? Ist normal einfach das, was die meisten machen? Ist normal das, was gerade die Umstände sind? Nun, normal ist das, was die meisten machen, das ist das Ergebnis von unserer demokratischen Gesellschaft. Der Wille der Mehrheit ist die Richtung, in die wir gehen. Und wenn du dem nicht gehst, dann bist du wohl nicht normal. Welche Schmerzen sind denn normal? Welches Leid ist normal? Welches nicht? Sind die Wehen der Schwangerschaft normal? Normal ist laut unserem guten Duden die erste Bedeutung der Norm entsprechend. Der Norm entsprechend. Deswegen auch Norm. Mal. Der Norm entsprechend. Die zweite Bedeutung ist natürlich die, die wir umgangssprachlich viel häufiger gebrauchen, nämlich das, was der allgemeinen Meinung nach das Richtige ist. Merkt ihr, wie diese beiden Definitionen völlig auseinandergehen? Entweder gibt es doch eine Norm oder es gibt eine Meinung. Wir können das doch nicht in einem Wort zusammenfassen. Nun, ich möchte, dass wir heute Morgen lernen, diesen Begriff normal wieder mehr zu verwenden, entsprechend der Norm, und weniger zu verwenden und zu verstehen, entsprechend dem, was die Meinung der meisten ist. Nicht, dass wir den nicht so verwenden dürften, aber darüber nachzudenken. Zurück zur Normalität bringt uns nur Christus. Die Normalität. Das normale menschliche Leben ist ein Leben mit Gott. Das normale menschliche Leben ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das normale menschliche Leben ist ein Leben, in dem Gott regiert. Diese Normalität sehen wir in 1. Mose 1 und 2. Und diese Normalität ist zerbrochen in 1. Mose 3. Der Mensch wurde zur Beziehung mit Gott geschaffen und er hat diese Beziehung zerbrochen. Nun kommt Gott. Nun kommt Gott und er stellt diese Norm wieder her. Indem er in Jesus Christus Mensch wird, indem er auf diese Welt kommt und indem er Versöhnung schafft, indem er Erlösung schafft. Das ist der große Heilsplan Gottes, die Norm wiederherstellen, gegen die wir uns gewandt haben. Und Christi Werk am Kreuz ist das Mittel, welches diese Norm wiederherstellt. Das meine ich damit, wenn unsere Predigt heute Morgen betitelt wird mit den Worten zurück zur Normalität. Das ist das Ziel von Christi Werk. Das ist das Ziel der neuen Weltordnung. Nicht der Weltordnung, die eine Verschwörungstheorie ist, sondern die Weltordnung, die die Bibel uns deutlich macht. Und ja, heute Morgen sprechen wir über Weltanschauung. Das größte Bild, was du überhaupt haben kannst, wenn du dein Leben anguckst, wenn du die Welt anguckst, die Gesellschaft anschaust, wenn du über den Ursprung und das Ziel deines Lebens nachdenkst und der gesamten Menschheit, dann nennen wir das Weltanschauung. Darüber geht es heute Morgen. Der Mittelpunkt der Weltanschauung des Gläubigen ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns zurück zur Norm bringt. Eines Tages vollständig, aber auch heute schon. In jedem einzelnen Rat, den wir von Gott bekommen. Seine Norm war nie ungültig. Egal, was die Meinung der meisten sein möge. Sie gilt. Was ist normal? Dass Gott herrscht, ist normal. Dem ist nicht so. Stimmt ihr überein? Die Welt liegt im Argen. Die Welt liegt im Chaos. Der Fürst dieser Welt regiert. Der Satan, der Widersacher. Heute Morgen möchten wir uns einmal mehr im Kolosserbrief einem wichtigen Detail widmen. Einer großen Diskussion. Einer Wahrheit, die für jeden Gläubigen wichtig ist zu wissen. Und für jeden Ungläubigen ein großes Argument, sich nicht um Gott zu kümmern. Die Allversöhnung ist das theologische Thema, was wir uns heute anschauen. Wir haben in den letzten Wochen viel von Jona gelernt. Wir haben von Jona was gelernt? Dass er eine gute Theologie hatte, aber sie nicht umsetzen wollte. Er wollte nicht wahrhaben, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Heute Morgen wird es mehr darum gehen, dass du und ich Jona nicht gleichen, indem wir eine schlechte Theologie haben und ablehnen, dass Gott ein richtender Gott ist. Wir sind im Kolosserbrief und beschäftigen uns heute mit dem Vers 20 und dem Details und der Frage, die aus den letzten Predigten noch offen sind. Was genau ist die Versöhnung? Und könnte es nicht bedeuten, dass am Ende alle gerettet werden? Wir finden diese Aussage in Kolosser 1 und wir lesen gemeinsam die 10 Verse 5 vor und 5 danach, so dass wir den Zusammenhang kennen. Schlagt bitte eure Bibeln auf zu Kolosser 1, 12 und wir fangen in diesem Vers 12 an, das Ende vom Gebet von Paulus für die Kolosser, wo er sie erinnert daran, dass sie Gott danken, und aus diesem Dank heraus macht er dann deutlich, dass Christus unser König ist, wir in einem neuen Reich sind, und dann beschreibt er diesen König, Jesus. Ihr erinnert euch, auch wenn die letzte Kolosserpredigt schon einige Wochen her ist. Also lesen wir Kolosser 1, 12 bis 23. Beschäftigen werden wir uns mit Vers 20 heute Morgen. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kolosser 1, Vers 20 ist unser Fokus heute Morgen. Es ist der Abschluss des großen Lobpreises von Paulus über Jesus. Er beginnt diesen Lobpreis in Vers 15, wo er deutlich macht, wie herrlich Jesus ist. Wer ist Jesus? Der König, der uns versetzt hat in ein neues Reich. Und diesen Jesus lobt er als den, der die Schöpfung, der Schöpfer war, über der Schöpfung steht, für den die ganze Schöpfung ist, der das Haupt der Gemeinde ist und in Vers 20, der derjenige ist, dem es Gott gefiel, alles mit sich selbst zu versöhnen. Und um diese Phrase geht es heute Morgen. Ja, er ist der Urheber der neuen Weltordnung. Und das ist, was diese Worte bedeuten. Wenn ihr in Vers 19 und 20 hineinschaut, dann sind es zwei Dinge, die Paulus uns hier sagt. Erstens ist es Gottes Wille gewesen, dass alle Fülle in ihm wohnt. In der letzten Predigt haben wir viel darüber gesprochen. Christus ist absolut Gott gleich. Er ist Gott. Und das Zweite, was Gott gefiel, und wir hier in Vers 20 lesen, ist, dass Jesus alles mit Gott versöhnen sollte. Wie? Durch sein Blut. Wie? Indem er Frieden macht. Was alles? Alles, was im Himmel und was auf Erden ist. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass es der Plan Gottes war, dass Jesus Vorrangstellung hat. Wir haben gesehen, dass die Grundlage dafür war, dass die ganze Fülle in Christus ist. Wir haben gesehen, dass der Schlüssel dafür war, dass er stirbt. Wir haben uns Offenbarung 5 dazu angeschaut und seine Würde liegt darin, dass er das geschlachtete Lamm ist, was die Welt zum Erbe erhält. Und nun ist gewissermaßen heute der vierte Teil dieser Argumentation, dass das Ziel nun, Plan, Grundlage, Schlüssel und heute das Ziel dieser neuen Weltordnung ist, dass wir zurückgelangen zur Normalität. Alles dreht sich heute Morgen nur um diese Phrase, und es gefiel Gott, durch ihn, durch Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen. Alles mit sich selbst zu versöhnen. Nun, meist nutzen wir den Begriff Versöhnung als Synonym für Rechtfertigung. Ein Synonym dafür, dass alle Sünden vergeben sind. Dass du in absoluten Frieden, in diesem Frieden geht es dir gut, mit Gott stehst. Das ist häufig oder die meiste Verwendung dieses Begriffs. Dass Jesus Frieden gestiftet hat zwischen den Glaubenden und Gott, sodass wir nun vor Gott annehmbar sind. Aber in diesem Text spricht Paulus deutlich davon, dass es Gottes Plan war, alles mit sich selbst zu versöhnen. Was genau bedeutet also diese Aussage? Sie ist nicht einfach zu verstehen, weil wir genau wissen aus vielen Texten der Schrift, dass Satan und seine Dämonen ewig in der Hölle sein werden. Wenn Paulus also diese Sprache und dieses Wort hier gebraucht, dann stellt sich die Frage, in welchem Sinn Paulus Versöhnung beabsichtigt zu benutzen. Und ich möchte die Predigt heute nur für diesen einen Punkt nutzen, euch aufzuzeigen, dass es nicht Allversöhnung bedeutet. Euch nur aufzuzeigen, dass es nicht Allversöhnung bedeutet. Und in der nächsten Predigt schauen wir uns noch mehr an von den Konsequenzen, die diese Versöhnung mit sich bringt. Als erstes gucken wir uns an, was dieser Begriff Versöhnung bedeutet. Die Bedeutung von Versöhnung. Allversöhnung ist die Lehre, die besagt, dass am Ende alle geschaffenen Wesen gerettet sein werden. Irgendwie. Die Theorien gehen da ein bisschen auseinander. Manche sagen auch, gut, die Bösen werden sich einfach in Luft auflösen. Aber alle, die noch existieren, werden mit Gott in Harmonie leben, im Frieden leben. Vielleicht ein bisschen Läuterung durchs Feuer, wie viele Jahre auch immer. Aber am Ende ist doch Gott ein Gott der Liebe und er wird niemanden verurteilen. Und Kolosser 1,20 ist eine der wichtigsten Bibelstellen, die diese Irrlehrer benutzen. Deshalb ein Fokus nur darauf. Die Allversöhnung ist die effektivste Irrlehre des Satans, um dich als Gläubigen, wenn du gläubig bist, in deiner Heiligung zu lähmen und in deiner Evangelisation zu lähmen. Denn wenn am Ende wirklich doch jeder sowieso gerettet wird, warum soll ich dann überhaupt irgendjemandem von Jesus erzählen? Warum sollte ich irgendeinen Cent spenden für Mission? Warum sollte ich überhaupt etwas tun für meine Heiligung, wenn am Ende alles gut ist? Ein wahrer Gläubiger kann aber die Lehre der Allversöhnung nicht glauben, weil die Allversöhnung ein falsches Evangelium zur Grundlage hat. Nur schon mit ihr zu liebäugeln oder sie nicht gänzlich auszuschließen, diese Irrlehre wird dich als Gläubigen lähmen. Und deshalb ist es wichtig, heute Morgen für dich gut zuzuhören und im Glauben festzustehen und nicht hin und her geworfen von den vielen Irrlehren, die so nah und schnell verfügbar sind über einen kleinen Klick. Wenn ein Mensch die Allversöhnung tatsächlich glaubt, hat er das Evangelium nicht verstanden. Und damit muss er noch in seiner Verblendung leben und in seinen Sünden leben und wird auf ewig verloren sein. Aber am allerschlimmsten ist die Allversöhnung nicht für die Gläubigen, die damit liebäugeln, sondern für die Ungläubigen, die sie benutzen als Joker für jede ihrer Taten. Sie legen sich die Lehre zurecht und sagen sich, YOLO, you only live once. Du hast nur ein Leben, nutze es aus, koste es aus und am Ende ist doch alles gut. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Diese Verblendung ist deshalb für den Teufel eine geniale Irrlehre. Den Menschen weiß zu machen, am Ende wird alles gut. Und so möchte ich dich, wenn du heute noch nicht an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, aufrufen, dass du gut zuhörst und verstehst, dass die Lehre der Allversöhnung eine Irrlehre ist und vom biblischen Befund nicht bekräftigt werden kann. Und dass du dann den Weg zur Rettung annimmst, den der Herr bereitet, nämlich der Glaube an Jesus Christus zur Vergebung deiner Sünden. Die Belege der Schrift sind unumstößlich gegen die Allversöhnung. Und heute Morgen, in diesen wenigen Minuten, werden wir das Thema natürlich nicht ausschöpfend behandeln können. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, dass Kolosser 1,20 nicht herangeführt werden kann als Beweis für diese falsche Theorie, weil es eben einer der prominentesten Texte ist. Kolosser 1 gibt keinen Interpretationsspielraum für diese Annahme überhaupt. Womit beginnen wir, wenn wir auf so eine Frage stoßen? Was bedeutet dieses eine Wort? Womit beginnen wir? Wir beginnen immer mit dem Kontext. Jedes Wort bekommt seine Bedeutung in einem Kontext. Wenn ich vor euch stehe und euch sage, liebe Gemeindefamilie, ich liebe euch, dann hat es einen Kontext und eine Bedeutung. Und wenn ich zu Hause im Wohnzimmer meiner Frau in die Augen schaue und ihr sage, ich liebe dich, dann hat es eine Bedeutung und einen Kontext. Und wir alle verstehen, die sind unterschiedlich. Der Kontext entscheidet. Was ist der Kontext in Kolosser 1? Schauen wir uns diese Verse an, die wir gerade gelesen haben. Paulus, er springt hier immer von dem Universellen zum Speziellen. Er springt eben von dem, was Gott für die ganze Welt getan hat, was Jesus, genauer gesagt, für die ganze Welt getan hat und was er für die Kolosser getan hat. Also müssen wir sehen, wo finden wir denn Vers 20 wieder? Nun, wir sehen in Kolosser 1 einen Kontrast. In den Versen 13 bis 17, dass uns und das Alle, also auf den Folien, die ihr eingeblendet seht, habe ich das Spezielle, wo es um die Kolosser geht, unterstrichen und das Allgemeine, Universelle, den Text so gelassen. In den Versen 13 bis 17 geht es um die Differenz, die Unterscheidung von dem Uns. Ihr seht das in Vers 13, er hat uns errettet, er hat uns versetzt in das Reich, wir haben Erlösung durch sein Blut. Verse 13 und 14 sind deutlich speziell auf die Gläubigen, die Kolosser, gemünzt. Und in Vers 15 wechselt er nun und sagt, dass dieser Christus im Ebenbild Gottes ist, dass in ihm, dass er über alle Schöpfung ist, dass in ihm alles erschaffen ist, im Himmel und auf Erden, und dass alles für ihn geschaffen ist, in Vers 16, und alles seinen Bestand hat in ihm. Speziell und universell. Wenn wir weiterlesen, macht Paulus genau das nochmal in den Versen 18 bis 20. Er beginnt mit dem Speziellen wieder, nämlich, dass Christus Haupt und Autorität der Gemeinde ist. Und dann das Universelle, dass er in allem der Erste ist und alles mit sich selbst versöhnt und Frieden macht durch das Blut. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ihr seht wieder den Kontrast, speziell und universell. Und in Vers 21 tut er das nochmal bis Vers 23. Das Spezielle ist mehr, ja, die Gläubigen in Kolosse. Sie waren einst entfremdet, sie waren einst böse gesinnt und sind nun versöhnt in Vers 21. Sie bleiben im Glauben und werden die Hoffnung des Evangeliums nicht vernachlässigen. Aber dieses Evangelium, jetzt kommen wir wieder zum Universellen, ist in der ganzen Schöpfung verkündigt worden. Immer der Wechsel vom Universellen zum Speziellen. Warum tut Paulus das? Um den Kolossern zu zeigen, wie groß Gott ist, wie groß und herrlich Jesus Christus ist. Er ist nicht nur speziell in ihrem Leben aktiv, dieser Jesus, sondern er ist in dem ganzen Universum, in diesem Kosmos, in dieser ganzen Zeit aktiv. Und das macht ihn größer. Dass Christus nicht nur in deinem Leben aktiv ist, sondern die ganze Welt erschaffen hat, die ganze Welt Autorität über ihr hat und am Ende die ganze Welt wieder vereinen wird, macht ihn größer, als wenn er nur ein paar Leute in Berlin retten würde und die in einer Enklave versammelt. Und die Herausforderung der Kolosser war, dass sie einen kleinen Jesus hatten. Ein kleiner Jesus, und sie brauchten noch ganz viel dazu. Paulus geht also vom speziellen Wirken Jesu in deinem Leben zum universellen Wirken Jesu in deinem Leben, damit du verstehst, wie unfassbar herrlich dein Erlöser ist. Und du gar nicht auf die Idee kommst, irgendetwas anderes hinzuzufügen zu Jesus. Wo haben wir jetzt Vers 20 gefunden? In dem Abschnitt, der universell ist. Merke dir, Kolosser 1,20 hat die universelle Bedeutung für alles jemals Erschaffene im Himmel und auf Erden. Alle Engel, alle Menschen und die ganze Schöpfung. Einige Ausleger würden sagen, er hat alles mit sich versöhnt. Wir definieren alles enger und sagen, alles sind einfach die, die glauben. Aber der Kontext macht deutlich, dass alles muss alles sein. Denn er definiert es ja sogar mit alles, was im Himmel und auf Erden erschaffen wurde. Also wir finden diesen Begriff in dem Abschnitt, wo Paulus den Gläubigen in Erinnerung rufen will, dass das Werk Christi eine Auswirkung hat über den ganzen Kosmos, über alles Erschaffene, über das im Himmel und auf Erden. Was musste mit dieser ganzen Schöpfung geschehen? Mit allen Menschen, denen die glauben, die nicht glauben, mit allen Engeln, die, die treu geblieben sind und die, die abgefallen sind. Sie mussten wieder zur Einheit kommen. Aber es ist nicht die Allversöhnung. Wir sehen weiterhin den Kontext von nur dem Kolosserbrief und schauen uns Verse 21 bis 23 nochmal an. In Kolosser 1, 21, im direkt nächsten Vers, heißt es ja, auch euch hat er jetzt versöhnt. Mit welchem Einschub in Vers 23, schaut mal hin. Diese Versöhnung, sie greift nur wann? Diese Versöhnung greift nur, Vers 23, wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst. Wenn die Versöhnung der Gläubigen nur greift, wenn sie im Glauben bleiben, wie viel mehr wird die Versöhnung der Ungläubigen ohne Glauben nicht greifen? Versteht ihr? Der direkte Zusammenhang von Paulus macht deutlich im nächsten Vers, Versöhnung hängt an Glauben. Und wir können sie nicht vom Glauben lösen. Das heißt, dass diese Versöhnung der ganzen Welt eine andere Absicht und Bedeutung hat. Wir merken uns, wenn wir Kolosser 1, 23 anschauen, die spezielle Versöhnung der Kolosser hat eine Bedingung in Vers 23. Dieses, wenn ihr im Glauben bleibt, schließt bereits aus, dass die universelle Versöhnung in Vers 20 Allversöhnung bedeuten kann. Allein der Glaube, der bis ans Ende ausharrt, ist versöhnender, rettender Glaube. Wir können weiterschauen, werden wir noch zu kommen in den nächsten Monaten, in Kolosser 2, Vers 12, dass die Kolosser durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes zum ewigen Leben gelangen. Wir können weiterschauen in Kolosser 3, 25, dass der, der Unrecht tut, auch empfangen wird, was er Unrechtes getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Jesus, er bügelt nicht am Ende einfach alles aus, sondern jedes einzelne Werk wird gewogen und bewertet. Das ist der Kolosserbrief, der im großen Zusammenhang deutlich macht, es geht um die universelle Bedeutung des Begriffes Versöhnen, aber es geht nicht um Allversöhnung, weil die Versöhnung, den Glauben, die rettende Versöhnung, die rechtfertigende Versöhnung, den Glauben erfordert. Nun, als nächstes gehen wir in den geschwisterlichen Brief, den Parallelbrief. Der Kolosserbrief wurde zusammen mit dem Epheserbrief geschrieben. Nicht nur bleiben wir beim selben Autor, bei Paulus, sondern wir bleiben beim selben Postboten und wir bleiben in derselben Situation, wir bleiben in demselben Gedankengang von Paulus. Er hat in der einen Woche den Kolosserbrief geschrieben, in der anderen Woche den Epheserbrief geschrieben und hat sie beide dem gleichen Postboten mitgegeben nach Kleinasien, heutige Türkei. Was er also im Epheserbrief schreibt, ist sehr, sehr nah dran an den Gedankengang des Kolosserbriefes. Diese beiden Briefe gehen an vielen Stellen Hand in Hand, auch wenn sie unterschiedliche Absichten haben. Und in Epheser 1 achten wir mal auf die Begriffe, wie auch Paulus hier von der universellen Versöhnung spricht, aber andere Begriffe benutzt. Epheser 1, ab Vers 9 lesen wir bis Vers 14. Epheser 1, Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm. Also hier ist Gott der Vater und er hat den Ratschluss in Christus gefasst. Vers 10, der Ratschluss war zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Zeitpunkt dieses Ratschlusses, wann er vonstatten geht. Und hier ist der Ratschluss. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Seht ihr das in Vers 10? Paulus, er ist wieder bei der universellen Bedeutung von Christus und dem Begriff, den er benutzt, ist nicht die Welt mit Gott zu versöhnen, sondern den Begriff, den er benutzt, ist in Christus als Haupt alles zusammenzufassen, was, gleiche Phrase, alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Das ist der universelle Teil. Nun in Vers 11 kommt er zum Speziellen. In ihm, in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, jetzt sind die Gläubigen gemeint, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid ihr auch, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid ihr auch, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Der Begriff für diese kosmologische Herrschaft Christi in Kolosser versöhnt ist hier welcher? Christus ist das Haupt, unter dem alles zusammengefasst wird. Das Haupt bedeutet, er ist die Autorität. Er ist der Ursprung und das Ziel. Er ist derjenige, dem sich alles zu fügen hat. Und das Spezielle wird wieder deutlich und wieder qualifiziert. Die, die gerettet werden, sie hören das Wort der Wahrheit, Vers 13. Sie glauben dem Wort der Wahrheit, Vers 13. Und sie werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wann? Wenn sie glauben. Wir merken uns aus Epheser 1, Vers 10. Für die gleiche Absicht verwendet Paulus hier die Worte, alles unter ein Haupt zusammenfassen in dem Christus. Wodurch die Autorität Christi, nicht jedoch die Allversöhnung über alles im Himmel und auf Erden unterstrichen wird. Unser erstes Verständnis von dem Begriff Versöhnen ist wahrscheinlich ein Synonym für Rechtfertigung. Aber die Bibel verwendet den Begriff häufig auch anders. Am häufigsten für die, die glauben und ewig gerettet werden. Aber die Bibel verwendet ihn auch anders. Und wir nutzen den Begriff auch unterschiedlich in unserem Alltag. Die Bedeutung und Übersetzung dieses Begriffes von dem Lexikon heißt, von einem Zustand in einen ganz anderen Zustand bringen oder versöhnen oder wiederherstellen. Ein anderes Lexikon sagt, dieser Begriff versöhnen, er bedeutet Dinge miteinander in Ordnung bringen oder zur Einheit bringen. Das ist, was Versöhnung hier bedeutet. Die Versöhnung ist das Aufrichten der Ordnung zum Positiven hin. Und es ist ein ganz anderer Zustand, in den alles im Himmel und auf Erden versetzt wird, wie wir gleich sehen werden. Gläubige oder Ungläubige werden in einen anderen Zustand versetzt durch das Werk Christi. Meistens heißt es von Feindschaft zu Freundschaft. Aber Freundschaft muss nicht immer folgen. Freundschaft muss nicht immer heißen, dass alle glücklich sind. Auch wenn wir uns versöhnen, heißt es nicht immer, dass es keine Strafe gibt, dass es keine Konsequenzen gibt und dass alle einfach glücklich sind, was die Altversöhner behaupten. Es ist eine drastische Änderung des Zustands. Nun, es ist klar und wir brauchen nicht viel Zeit damit verwenden, dass die erste Bedeutung dieses Wortes in der Schrift ist, dass der gläubige Mensch an Jesus versöhnt wird mit Gott und ewig in der Himmel bei ihm sein wird. Wir haben uns gerade Kolosser 1, 21 angeschaut, wir haben uns Epheser 1, 13 angeschaut und viele weitere Texte machen das deutlich. Wir benutzen den Begriff Versöhnen aber auch, um zwei Menschen zusammenzubringen. Nicht nur Gott und den Menschen, sondern zwei Menschen die Beziehung wiederherzustellen. Und wenn zwei Menschen sich versöhnen, dann muss der Gegenüber nicht zwangsläufig gläubig sein. Wenn Gott also versöhnt wird mit Menschen, muss der Gegenüber auch nicht zwangsläufig gläubig sein. Die Versöhnung, die beinhaltet aber auch unter uns Menschen, dass wir einander in die Augen schauen und die Folgen der Verletzung, die Folgen des Leides, die Folgen und Ursachen des Streits anerkennen und die Kosten bezahlen. Irgendjemand zahlt immer. Der vergibt, bezahlt und sagt, ich werde dir mein Leid nicht mehr zurechnen. Ob diese Menschen gläubig sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Nach dem Blitzer und dem Brief, Bußgeldbescheid, wirst du versöhnt mit, wer immer den unterzeichnet hat, der Bürgermeister. Du wirst versöhnt, indem du deine Strafe bezahlst. Da sind noch nicht mal Menschen irgendwie involviert. Dieser Begriff ist so weit. Es beinhaltet aber, dass der Schuldige die Strafe annimmt, eingesteht und bezahlt. Das beinhaltet Versöhnung. Aber nicht, dass er gläubig wird. Jesus kann die Welt versöhnen, ohne dass jeder in der Welt gerettet werden muss. Das, was Jesus am Kreuz bewirkte, war nicht Allversöhnung, sondern dass jeder ihn anerkennt als Herrn, als Haupt, als Autorität. Und das sehen wir uns nun unter dem zweiten Punkt an. Wir haben gesehen, wie der Begriff Versöhnung benutzt wird. Und wir schauen uns nun die Option an, die jeder Mensch hat. Die Option, versöhnt zu werden in Rettung oder die Option, versöhnt zu werden in Gericht. Und versöhnt heißt nicht im Himmel landen, im letzten Fall. Eine weitere Stelle, die genau das Gleiche ausdrückt, was wir schon in Kolosser 1 gesehen haben und in Epheser 1, ist 2. Korinther 5. Wir waren gemeinsam in 2. Korinther 5 am Ostersonntag bei der Predigt zum Preisgericht. In 2. Korinther 5 heißt es in Vers 17 bis 21: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Seht ihr das? Weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Wir müssen weiterlesen. Vers 20. Die Schlussfolgerung ist, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Paulus in 2. Korinther 5 macht deutlich, dass das Werk Christi am Kreuz jedem Menschen eine Option gibt. Rettende Versöhnung oder richtende Versöhnung. Wir bräuchten Vers 20 nicht, wenn es Allversöhnung wäre. Warum soll ich denn rausgehen und irgendetwas verkündigen, ermahnen, sogar bittend flehen? Lasst euch versöhnen mit Gott, wenn sowieso alle versöhnt würden. Versteht ihr? Vers 17 würde auch keinen Sinn ergeben, denn nur die in Christus sind, sind eine neue Schöpfung, heißt es in Vers 17. Also auch dieser Text, der davon spricht, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnte, zeigt auf, der Begriff Versöhnung hat auch eine universelle Bedeutung, die aber nicht beinhaltet, dass alle gerettet werden, sondern dass die Ordnung wiederhergestellt wird, dass Christus das Haupt ist, wie Epheser 1 es formuliert. Und nun kommt Philipper 2, die beiden Elemente zusammenbringt. Philipper 2, Vers 10, wir lesen ab Vers 7. Und wir achten auch hier wieder darauf, wie Paulus, der gleiche Autor, ähnlich formuliert. In Philipper 2 geht es darum, dass Jesus, Gott selbst, den Himmel verlässt und Mensch wird auf Erden, um uns zu retten. Er entäußerte sich selbst, Philipper 2, 7, und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zwei wichtige Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist, dass schon wieder, wie schon in den letzten Predigten gesagt und heute schon erwähnt, das Mittel, dass Jesus diese Autorität bekommt, sein Tod war. Weil er gestorben ist, bekommt er diese Rolle. Er hat diesen Namen verliehen. Seht ihr diese gleiche Formulierung, die wir in Kolosser 1 auch schon sehen? Ein Name über alle Namen. Damit er in allem der Erste sei, ist Kolosser 1, 18. In Philipper 2, Name über alle Namen. Und nun Vers 10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist Versöhnung universell. Kolosser 1 sagt, alles im Himmel und auf Erden versöhnen. Epheser 1 sagt, Christus ist das Haupt, unter dem alles zusammengefasst wird, betont die Autorität. Und Philipper 2,10 macht deutlich, alle Knie werden sich beugen. Alle Knie werden sich beugen. In der Versöhnung braucht es ein Schuldeingeständnis und ein Übernahme der Strafe. Und Philipper 2, Vers 10 sagt, Jesus, er ist so herrlich und so großartig, er wird vor dem großen weißen Thron dafür sorgen, dass jeder einzelne Ungläubige anerkennt, dass Jesus der Herr ist, und er beugt seine Knie. Der Text sagt nicht, dass Jesus ihn mit dem Stock in die Knie hauen muss, damit er sich vor ihm niederkniet, sondern jedes Geschöpf auf Erden wird verstehen und anerkennen, dass die Strafe gerecht ist. Deshalb Versöhnung. Weil auch der, der schuldig ist, in dem Moment, wo er seine Schuld anerkennt und seine Schuld bezahlt, mit Euros oder im Gefängnis oder mit seinem Tod, ist versöhnt mit dem, gegen den er gesündigt hat. Und gegen wen hat die Welt gesündigt? Gegen Gott. Und deshalb muss jeder Mensch gläubig oder nicht gläubig, mit Gott versöhnt werden. Die einen werden versöhnt und Jesus übernimmt ihre Strafe. Die anderen werden versöhnt und sie selbst übernehmen die Strafe. Das ist zurück zur Normalität. Gott herrscht, es ist eine absolute Einheit, es herrscht Frieden, weil jedem dem Leid zugefügt wurde, es wurde gerecht. Nicht Schwamm drüber. Wie könntet ihr einen Bericht wie gerade eben sehen und hören und meinen, Gott am Ende sagt dann Schwamm drüber? Nein. Gott sagt, jeder bezahlt. Entweder wird Christus bezahlen oder du selbst. Und das ist die Option, die jeder Einzelne hat. Aber Christus wird die Normalität wieder aufrichten. Das steht fest. Und Philipper 2,10 macht deutlich, jeder einzelne Mensch, inklusive der Engel und der gefallenen Engel, werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Und werden ihre Knie beugen. So mächtig ist unser Herr. So mächtig ist unser Herr. Und er ist mächtig und er ist fähig und er ist willig, jeden, der glaubt, zu retten. Aber lass dich nicht täuschen. Er ist auch mächtig und fähig und willig, jeden, der nicht glaubt, in Ewigkeit zu verdammen. Apostelgeschichte 4,12 macht uns deutlich, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als Christus allein. In Apostelgeschichte 10 könnt ihr nachlesen, dass Cornelius dort Gottesfurcht hatte, aber er musste von Jesus hören, um gerettet zu werden. Ohne Jesus war Cornelius nur gottesfürchtig, das bringt ihm gar nichts. Jeder, der gottesfürchtig ist, muss von Jesus hören, denn nur Jesus rettet. Nur Jesus ist der Eckstein, der entweder zu deiner Rettung beiträgt oder zu deinem Verderben. 1. Petrus 2, könnt ihr die Predigt gerne nachhören, Vers 7. In Johannes 3 lesen wir diese bekannten Worte in Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Aber die wenigsten lesen weiter. Johannes 3, 17, Johannes 3, 18. Johannes 3, 18, wo Jesus weiterredet und sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Was steht da? Er ist schon gerichtet. Das Gerichtsurteil, die Verdammnis zur Hölle ist schon gefällt. Die Sünder, die Ungläubigen haben es nicht nur verdient, in die Hölle zu gelangen. Gegen sie steht der Rechtsspruch im Gesetz Gottes. Diese ewige, unumstößliche Rechtsordnung, die Gott zwischen sich und der Menschheit aufgestellt hat. Wer nicht glaubt an den Sohn, ist schon gerichtet. Und deshalb ist der Sünder heute für die Hölle bestimmt. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und deshalb gehört jeder unbekehrte Mensch jetzt schon zur Hölle. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 23, ihr seid von unten. Euer Vater ist der Teufel. Das sind die Begriffe, die Jesus wählt. Und dahin ist jeder Mensch unterwegs, der nicht Jesus hat, der ihn aufhält. Aber es heißt in Römer 8, Vers 1, So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Halleluja! Es gibt Hoffnung. Wenn du in Christus bist, bist du gerettet. Aber ohne Christus gibt es keine Versöhnung, die in den Himmel führt, sondern nur eine Verdammnis in die Hölle, wo jeder, der nicht glaubt, hingeht. Unaufhaltsam. Ein weiterer Text von Jesus selbst ist Johannes 5. In Johannes 5, 24 macht er deutlich, was rettender Glaube ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer? Der sein Wort hört und dem glaubt. Das hört sich doch an wie Epheser 1. Ist vom Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Achtet auf Vers 27. Und er hat ihm, dem Sohn, Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle, die in ihren Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgeben gehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Johannes 5. Jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Und alle anderen werden entsprechend ihrer bösen Werke gerecht gerichtet. Nur aufgrund dessen, was du getan hast, wenn du nicht in Christus bist, wirst du gerichtet. Aber jede einzelne Sünde reicht, um dich zu verurteilen. Deine Sündhaftigkeit, mein Freund, macht dich so schwer wie Blei, sodass dich dieses gewaltige Gewicht nur nach unten in die Hölle treiben kann. Wenn Gott dich fallen lässt, dann fällst du und verlierst den Boden unter dir und wachst in der Hölle auf. All deine Gesundheit, all deine Sorgfalt, all deine Vorsicht, deine besten Maßnahmen, deine eigene Gerechtigkeit, nichts ist imstande, dich vor diesem freien Fall zu bewahren. Genauso wenig, wie ein Spinngewebe diesen stürzenden Felsen aufhalten könnte. Ohne den erhabenen Willen Gottes würde dich die Erde keinen Moment länger tragen und der Zorn Gottes käme über dich. Christus, er ist mächtig und er ist fähig und er ist willig, jeden, der glaubt, zu retten. Aber Christus ist auch mächtig und fähig und willig, jeden, der nicht glaubt, auf ewig zu verdammen. Vielleicht wendest du ein, aber für wie lange? Für wie lange verdammen? Jesus hat eine einfache Antwort. In Matthäus 25, Vers 46, ihr könnt den ganzen Zusammenhang zu Hause lesen, heißt es, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Die ewige Strafe ist also genauso lange wie das ewige Leben. Versteht ihr? Ewig. Das macht die Dringlichkeit umso klarer. Deine Entscheidung muss hier auf Erden gefällt werden. Zu Lebzeiten musst du Buße tun und an Jesus Christus glauben. Sonst ist die Versöhnung von dir und Gott deine ewige Strafe, nicht die ewige Rettung. Und diese Endgültigkeit beschreibt uns die Offenbarung. Die Offenbarung in den letzten Seiten der Bibel, in Kapitel 20, dort lesen wir in Vers 11: Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet. Ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Endgültigkeit des Gerichts. Und ein Kapitel später in Offenbarung 21, Vers 7 heißt es: Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der erste Tod ist der Tod, den wir alle kennen. Der zweite Tod ist das Gerichtsurteil zur Hölle. Aber Christus ist mächtig und fähig und willig, jeden zu retten, der glaubt. Christus ist aber auch mächtig und fähig und willig, das Gericht, was der Vater ihm übergeben hat, auszuführen und jeden, der nicht glaubt, auf ewig zu verdammen. In 5. Mose schreibt Mose ein Lied. Er schreibt ein Lied und in diesem Lied bezeugt er Gottes Wesen. Und Gott kündigt seine Strafe an Israel an und er formuliert in 32, 35 in 5. Mose: Mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. Gott sagt: Mein ist die Rache und die Vergeltung. Und er sagt in Vers 39: Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Es fehlt Gott nicht an der Macht, den unbekehrten Menschen in irgendeinem Moment zu richten und in die Hölle zu verdammen. Der Mensch kann sich Festungen bauen, wie er möchte. Gott wird sie überwinden und ihn richten. So wie es uns leicht scheint, einen Wurm zu zertreten, so leicht ist es Gott, den Sünder zu verdammen. Es ist keine Herausforderung für ihn. Und Gott hat sich keine Pflicht auferlegt, keine Verheißung dem gegeben, der nicht glaubt. Außer die, dass er in ewig sterben muss. Das Einzige, was jeden Ungläubigen heute noch bewahrt, ist die Barmherzigkeit Gottes, die wartet, dass jeder Einzelne die Gelegenheit hat, Buße zu tun. Das ewige Gericht, ihr Lieben, ist real. Es ist ewig, es ist unwiderruflich. Und es ist Teil der Wiederherstellung zur Normalität. Die Versöhnung geschieht, indem der Sünder anerkennt, dass er gesündigt hat und die Strafe der Hölle verdient. Und so stellt Christus die völlige Einheit wieder her. Nicht indem alle gerettet sind, sondern indem jeder das erhält, was er gewählt hat. Die Option ist rettende Versöhnung oder ewige Verlorenheit und die Strafe selbst zahlen. Die Bibel kennt keine Allversöhnung. Wir wurden heute Morgen in unserer Theologie herausgefordert. Ist Gott denn nicht ein Gott der Liebe? Absolut ist er ein Gott der Liebe. Aber in seiner Liebe muss er die richten, die seine Liebe ablehnen. Die gegen seine Liebe rebellieren, die in Feindschaft gegen ihn leben. Er wird Recht sprechen und er wird keinen Fehler machen. Und wir müssen wie Jona die Wahrheit anerkennen, die Wahrheit glauben und entsprechend leben. 2. Korinther 5 sagte, die Folge ist, wir gehen zu den Menschen und rufen sie auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Warum schreibt Paulus das alles am Anfang des Kolosserbriefes? Weil die Kolosser einen kleinen Jesus hatten. Einen Jesus, dem sie alles Mögliche hinzugefügt haben. Und er wechselt von dem Speziellen, was Jesus für sie getan hat, zu dem Universellen, um ihnen aufzuzeigen, wie herrlich ihr Christus ist. Es ist Christi Werk. Es ist sein Blut, das vergossen wurde, das Frieden gestiftet hat. Es ist, weil er gehorsam war, vollbracht worden. Und es ist nur er. Es gibt keinen anderen Mittler. Jesus oder die Hölle. Und das führt dazu, dass wir ihn anbeten. Weil er nicht nur fähig ist, dich zu retten, sondern auch fähig ist, jeden zu verurteilen, der nicht glaubt. Das macht ihn größer. Das macht ihn herrlicher, weil er nicht die, die er rettet, irgendwo hingeht und was Neues schafft, sondern er geht zurück und er sorgt wieder für Ordnung auf seinem Kosmos. Deshalb ist Christus der, von dem aus alles kommt, durch den aus alles besteht und für den alles geschaffen ist. Er ist mächtig zu retten und er ist mächtig zu richten. Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, diese Worte sind für unser Denken, für unsere Wahrnehmung in der Gesellschaft herausfordernd. Aber wenn wir sie durchdenken, so sind sie der größte Trost, den wir haben dürfen. Wenn wir verstehen, dass dir nichts entgeht, wenn wir verstehen, dass du die Werke eines jeden einzelnen Menschen in ein Buch schreibst, dass gar nichts unbewertet bleibt und du Rache und Vergeltung üben wirst für jede Bosheit, für jedes Leid. Welch großer Trost für die Momente unseres Leids. Welch herrlicher Christus bist du, dass du fähig bist, weil die ganze Fülle Gottes in dir wohnt, diese Wiederherstellung zu schaffen. Dir ist gegeben, zu retten und zu richten. Und deshalb beten wir dich an. O Herr Jesus Christus, wir beten, dass diese Worte, die Botschaft der Versöhnung, uns antreibt, diese Botschaft hinauszutragen, In dem Wissen, dass nur die Lebzeit die Ewigkeit entscheidet. Wie Paulus es sagt, die Menschen aufzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Christus hat alles gewirkt und er ist mächtig und fähig und willig zu retten. Verherrliche du dich durch dieses dein Wort und diese Wahrheit in unserem Leben. Amen.